Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Meine eigene Sendung. Mats ab, Vollbart nachgefragt. Es scheint die Sonne und er scheint auch an diesem Freitag 13.10 Uhr. Wir sind bereit fürs Wochenende und wir sind bereit für ein weiteres Interview. Wer ist denn heute mein Gast? Es ist Dörte Eichelberg und sie begleitet mich 12 Jahre lang unwissentlich, kann man sagen, fast täglich mit der Sendung Xenius bei Arte, welche sie mit ihrem Kollegen Pierre Girard moderiert hat. In diesem Magazin ging es um alltagsbezogene Natur- und gesellschaftswissenschaftliche Themen. Diese Sendung war auch schuld, dass sie die erste Welle im Dienstritt und somit das Surfen für sich entdeckte. Aber das ist nicht alles. Beim Paddeln auf dem Meer bemerkte sie, dass auch hier alles für den Mann ausgerichtet ist. Sie fragte sich also, wie weit kann ich gehen? Wie sehr ist das Wellenreiten bzw. das Wellenlesen und das Wellenaussuchen und das Wellennehmen Sinnbild für das typische Frauen- und Männerbild? Das Ziel ist klar, nicht mehr Opfer des Systems sein, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen. Jetzt und immer und mit allen zusammen. Und deshalb entschied sich Dörte, einen Film über außergewöhnliche Surferinnen zu drehen, die im eigenen Land deshalb noch belächelt oder sogar angefeindet werden. Deshalb ist dieses Thema kein Hobby, sondern, ich sag's mal so, feministische Weltpolitik im eigentlichen Sinne. Dieser Film erhielt viele Preise und es folgte ein ganz tolles Buch mit dem Titel »Die nächste Welle ist für dich«. Wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein. Und auch wenn sie mit mehr als 1000 Folgen Xenius jeden Satz anfangen könnte mit, darüber habe ich schon mal eine Sendung gemacht, versuche ich mich mit 10 einzigartigen Fragen an sie heranzutrauen. Herzlich willkommen, Dörte Eichelberg.
Oh, das ist ja zauberhaft. Vielen Dank für diese, also wirklich zuckersüße Intro. Also dem ist ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Toll.
Oder du musst dich nicht mehr selbst vorstellen. Und außerdem kann ich ja auch sagen, schaut doch in die Shownotes, man kann ja alles, was vorher schon mal war, oder noch fehlt, ja nachlesen, weil es gibt ja auch schon ganz viel. Und wir werden natürlich auch noch ganz andere Aspekte über dich erfahren in den Fragen. Ich durfte ja schon mal in deine Fragen mit reinluschern. Wer vielleicht das allererste Mal reinschaut oder reinschaltet und zuhört, ich bitte immer meine Gäste, 5 Fragen selbst mitzubringen, die sie gerne mal beantworten wollen. Und mit diesen Fragen fange ich auch an. Und dann habe ich 5 Fragen vorbereitet, die Dörte noch nicht kennt und die hoffentlich einzigartig sind, aber ich denke mal, ich werde es schaffen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Mit der ersten Frage fange ich gerne an. Oder fehlt dir noch was im Intro, wo du sagst, bevor wir anfangen, das müssten noch meine ZuhörerInnen wissen?
Nein, also ich fand das jetzt schon wirklich großartig. Ich hat mich selbst sehr amüsiert, das zu hören.
Du hast natürlich viele Intros schon jetzt ganz oft gehört, sondern ich glaube, so seit 1-2 Jahren bist du auch natürlich wegen des Films und wegen des Buches auch unterwegs und hast das vorgestellt. Und ich denke auch, dass wir zwar darüber reden, aber auch über die Hintergründe. Das ist natürlich auch ganz so spannend. Deine erste Frage kommt von dir und ich muss auch sehr schmunzeln, weil sie mich betrifft. Das ist auch eine Premiere. Ich habe dich ja schon vor einem halben Jahr angeschrieben. Wieso musste ich so oft bei dir nachhaken?
Ja, genau. Also das muss ich jetzt erstmal kurz sozusagen mich entschuldigen. Also du musstest tatsächlich mehrfach bei mir anklopfen und ich weiß auch deine Zähigkeit sehr zu schätzen. Ich hatte dir da, glaube ich, schon in meinen Antworten angedeutet, dass ich einen Trauerfall in der Familie habe und ich habe mich in diesem Zuge ziemlich zurückgezogen und der aufmerksame Zuschauer, du dürftest vielleicht sogar auch gesehen haben, dass ich auch in den sozialen Medien seit einem halben Jahr oder so nur noch selten etwas poste. Das hängt alles damit zusammen. Also ich konzentriere mich in letzter Zeit sehr viel mehr auf meine Familie, auf meine Neffen, auf meine Schwägerin, meine Eltern. Also mein Aktionsradius hat sich gerade ziemlich verkleinert, beziehungsweise ja, mehr so im Persönlichen intensiviert. Und also ich, sagen wir so, ich musste auch jetzt gerade sehr mit meinen Kräften haushalten. Und deswegen ist alles berufliche oder sowas wie soziale Medien, das erscheint mir auf einmal im Vergleich ziemlich banal. Und ich muss mich selbst ehrlich gesagt auch da sehr überwinden, da wieder in diesen Trott reinzukommen. Also so langsam gelingt es mir so in kleinen Schritten, aber das ist noch ein längerer Weg, den ich da vor mir habe.
Wenn man das von anderen hört, klingt das immer so selbstverständlich. Natürlich ist Social Media nicht das eigene Leben und die private Blase, wie auch immer die aussieht, ob mit Freunden und mit Familie oder was man als Familie definiert, sage ich mal, ist natürlich dann auch da. Aber man muss sich wirklich erst zurückziehen und das verstehen, um Energie wieder aufzuladen, oder? Das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man irgendwie so selbst betroffen ist und denkt irgendwie, ja, es fühlt sich so fremd an, jetzt eine Story zu machen oder einen Post zu machen oder so, ne? Obwohl das natürlich auch dein Beruf ist. Also jetzt nicht Social Media, aber du bist in der Öffentlichkeit, weil du halt als Journalist, und du bist ja auch ausgebildete Trickfilmerin, ne? Also du hast natürlich immer mit Medien auch schon zu tun gehabt. Und genau, das heißt, ziehst du aber trotzdem dennoch Kraft aus neuen Projekten oder
ja, also ich,
mehr bei dir gerade.
Ich bin gerade so dabei, welche anzutreten, aber das ist ja immer so ein längerer Weg und du weißt ja auch nie, was davon am Ende jetzt realisiert wird. Und ich priorisiere einfach viel. Also soziale Medien sind für mich einfach gerade im Vergleich zu dem, was jetzt hier los ist, in der Prioritätenskala ganz unten. Es ist einfach für mich gerade echt unwichtig und ich denke mir so, wen interessiert's, was ich jetzt hier gerade beruflich mache oder gerade zum Weltgeschehen denke. Natürlich beschäftige ich mich damit und tausche mich damit aus, aber halt mehr so im analogen Bereich, ne? Also, ja. Ne? Also mehr, ich tausche mich halt mehr mit Freunden zu irgendwelchen Themen aus und fühle mich überhaupt nicht bemüßigt, das jetzt so bei Instagram oder Facebook rauszutröten. Habe ich damit die Frage beantwortet?
Hast du.
Ja, okay,
und das finde ich eine ganz tolle Antwort. Es ist ja auch eine Form der Freiheit, oder? Wenn man sich frei davon machen kann. Was gibt dir gerade Kraft?
Das ist eine schöne Frage. Also tatsächlich die Zeit mit Freunden und mit Familie, also gibt mir sehr viel Kraft. Und in meinem Fall ist es auch immer Sport und Natur. Also in Berlin kann ich jetzt Natur nur so in domestizierter Form haben. Das heißt, hier mache ich gerade, also wirklich auf eine fast schon obsessive Art Yoga. Also das mache ich hier ein-, zweimal täglich. Und wenn ich aber kann, gehe ich surfen natürlich. Also das ist für mich natürlich die allerbeste Therapie.
Schön, ja. Klingt, also kommt jetzt nicht überraschend, aber trotzdem nochmal schön zu hören, weil das ist ja auch ein Thema. Ich glaube, du warst Anfang 30, 33, du bist ja dann erst zum Surfen gekommen, ne, aufgrund dieser Sendung. Also das heißt, war das auch Hawaii? War das so die erste Station?
Also, diese erste Welle, die ich, wie du so schön formuliert hast, im Dienst genommen habe, die war, die rollte in Lacanau an. Also okay. Das ist also nah an Bordeaux in Südfrankreich.
Ah, okay.
Ja. Hawaii durfte ich dann erst für die Chicks bereisen. Das ist natürlich auch eine Destination. Das ist ja ein Traum, da mal hinzukönnen. Ich weiß nicht, ob ich da jemals nochmal hinkönnen werde.
Ja, Chicks on Board. Also wie gesagt, alles steht doch in den Shownotes. Da kann man nochmal sich belesen und so. Das habe ich, glaube ich, im Titel oder im Intro nicht erwähnt, aber jetzt und so. Aber die Formulierung, die Welle im Dienst genommen, ich glaube, die habe ich von dir übernommen. Das habe ich mal von dir gehört und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Also wer kann das schon sagen? Ich habe die erste Welle, ja? Also die habe ich während des Dienstes oder ich musste es, weil wir dazu was machen sollten.
Im Auftrag der Wissenschaft, ja, genau.
Im Auftrag der Wissenschaft, das ist auch total toll, genau. Ich habe ja schon eingangs auch leicht erwähnt, was du schon alles gemacht hast und da kommt natürlich ganz viel mehr. Aber du möchtest auch selbst von dir wissen, was war denn das letzte Mal oder ja, dass du bei der Arbeit so viel gelacht hast.
Ach ja, genau, ne? Diese Frage habe ich schnell nachgelegt, um irgendwie von diesem traurigen Trauerthema wegzukommen. Ja. Genau, also immerhin, es geht, also sich dann auf andere Dinge zu konzentrieren, das geht dann zwischendurch auch wieder und da kommt natürlich auch viel Routine durch, ne? Also ich habe zum Beispiel Theater gespielt und das teilweise auch in so einer Art Notfallmodus, also wissend, dass ich jederzeit von der Bühne gerufen werden kann, wenn ich zum Krankenhaus eilen muss oder so. Und das geht erstaunlich. Also, dass man sich dann da so wirklich so ganz auf die Rolle konzentriert. Das war in diesem Fall jetzt keine besonders lustige Rolle, die ich gespielt habe. Ich habe die weiße Mehrheitsgesellschaft repräsentiert. also das war jetzt eher so, sagen wir mal so, ein Job, der mich zumindest abgelenkt hat oder auf andere Gedanken gebracht. Zuletzt gelacht, ich habe so ein Musikvideo, also ich bin in einem Musikvideo ja aufgetaucht oder habe mitgespielt, das ist jetzt, klingt jetzt sehr großartig, man kann auch sagen, ich habe das Bild gefüllt, ne? Das neue Musikvideo von Nina Hagen, das war aber sehr heiter, denn da haben wir halt alle so, sagen wir mal so, das Lied heißt auch United Women of the World, also wir haben so die Frauensolidarität gefeiert oder die Diversität, das ist ja ein Thema für mich ja auch seit langem. Und ach so, ja, und ich hatte, ich gebe ja auch immer Impro-Theater-Workshops, also ich habe ja sehr, sehr viel Impro-Theater schon gespielt. Und da ich, wie du selbst schon gesagt hast, ja vom Trickfilm komme, was ja sehr lustig ist, wenn man immer gar nicht so denkt, habe ich diese Erfahrung, die ich aus dem Impro-Theater gesammelt habe, dann einfließen lassen in einen maßgeschneiderten Workshop für TrickfilmerInnen, also für Studierende oder AbsolventInnen von Filmhochschulen, in diesem Fall der Filmakademie in Baden-Württemberg, also in Ludwigsburg, wo ich ja selbst studiert habe. Und da ist immer meine Maßgabe, albern sein. Und zwar also richtig so voll auf die 12. Also das ist richtig mit Ansage. Und also wenn ich da so einen Workshop gebe, dann wird es sehr laut und da wird auch sehr, sehr viel gelacht. Und das ist immer sehr schön, wenn dann so ein Raum voller positiver Energie dann auch so auf dich zurückkommt. Ne? Das ist ja dann ein Wahnsinnsecho, ja, das du bekommst. Ne?
Ja. Ich glaube, das multipliziert sich auch sehr, ne?
Total.
So dieses Albernsein. Ich habe mir gerade so die Frage gestellt, kann man das lernen? Also man denkt ja manchmal, man trifft so humorlose Menschen, so, ne? Das ist natürlich aber eigentlich immer so, man trifft ja Menschen, wie man sich selbst auch gerade, glaube ich, begegnet. Aber kann man Albernheit so beibringen? Ich weiß nicht, ob jeder gleich albern ist. Ich würde mich als sehr albern bezeichnen. Und ich höre aber auch ganz oft, sei nicht so albern, weil halt, ich glaube, wenige sind albern.
Ja, also ich meine, konnten wir nicht alle mal albern sein als Kinder? Also da waren wir doch hier, also bis zur Pubertät, ne, waren wir doch sehr gut da drin. Ich glaube, also und beim Impro ist es tatsächlich auch so, das ist ja letztendlich, verlernst du ja dieses Spielerische. Also Kinder spielen ja alle miteinander. Die lernen ja spielerisch und albern sein gehört auch mit dazu, dass man ja auch sich und alles um sich rum nicht so ernst nimmt. Und es vielleicht einem auch nicht so wichtig ist, wie man so von außen bewertet wird. Und und es hat ja auch etwas von Freimachen an sich, ne? Du machst dich ja komplett frei von allen von Konventionen oder von Blockaden. Und deswegen glaube ich, dass das in uns wohnt und du musst dann vielleicht nur so ein paar Knöpfe drücken oder irgendwie so dafür sorgen, dass also um jetzt bei diesem Impro-Theater-Workshops zu bleiben, dass die Personen im Raum, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie wissen, sie werden für das, was sie jetzt machen, nicht bewertet. Und dann können die loslassen und auch albern sein. Und daraus kann echt ganz viel Tolles entstehen. Es ist Wahnsinn, was das für eine Kreativität auslöst in den Leuten.
Ja. ich lese da auch so das Wort Freiheit drin.
Voll.
Man ist ja albern und kann laut lachen, wenn man sich frei fühlt. So
genau.
Wie als Kind, wenn man sich nicht so die Gedanken macht. Ne? Mhm. Und es hat auch ganz viel mit Fantasie zu tun. Also ich habe gerade letztens in einem Podcast darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ging es da um, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, ich habe das Beispiel gebracht, man hat doch in den Medien gelesen, es kann noch jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also Stromausfall hier,
Blackout, ja.
Blackout, genau. Siehst du, jetzt habe ich gerade
ja, wovor gerade alle Angst haben, genau,
der Blackout. Genau, so, oder wo vielleicht auch Angst gemacht wird und so.
Ja.
Und dann habe ich mir so überlegt, jetzt mal abgesehen von jetzt Strom und Wärme, glaube ich, könnte ich mich mit mir selbst beschäftigen. Ich glaube, ich hätte wieder Lust dran zu spielen. Ich glaube, ich könnte das. Also, dass man eben mir sagt, ich kann frei sein, ich kann lustig sein und man kann da vielleicht auch Fantasie genug nochmal aufbringen, um sich alleine auch zu beschäftigen, wenn man dann müsste. Ja, es gibt ja Leute, die das irgendwie so gar nicht können. Und ich glaube, da haben wir wirklich eine Menge verlernt, weil als Kind hat man auch alleine mal gespielt. Also es ist egal, man hat ja alles, man hat es ja passend gemacht, ja. Und zur Not hat man mit seinem Großvater gespielt oder man ging irgendwie rüber und hat die Häuser abgeklingelt, ob irgendjemand Zeit hat, egal wer.
Ja, oder
wir auf dem Land haben das so gemacht.
Ja, ja,
wir auf dem Land haben das so gemacht.
Wir auf dem Land früher auch gemacht. Und ich halte auch sehr viel davon, das auch bei Kindern zu fördern, indem man eben die Angebote eigentlich eher, sparsam hält, ne? Denn daraus kann ja dann Kreativität erst wachsen. Ne?
Ja.
Wenn die Kinder, und das ist ja wunderschön anzusehen, wenn Kinder dann anfangen, irgendwann sich miteinander oder mit ihrer Umgebung zu beschäftigen, statt nur noch zu konsumieren. Ne? Und, und bei mir ist es auch so, also ich kenne eigentlich Langeweile nicht. Ich meine, gut, idealerweise habe ich ein Buch greifbar oder es reicht aber auch einfach nur, ein Blatt Papier und ein Stift. Also früher konnten meine Eltern, und da sind wir wieder beim Trickfilm, ne? Ich komme ja eigentlich lustigerweise vom Zeichnen, meine Eltern konnten mich überall mit hinnehmen. Stundenlang saß ich mit denen in irgendwelchen, für meine Vorstellung damals, furchtbar langweiligen Restaurants oder in irgendwelchen, keine Ahnung, Geschäften oder so. Ich habe mich in die Ecke gesetzt und habe gemalt. Und damit konnte ich mich stundenlang beschäftigen und war zufrieden.
Toll.
Ja.
Das geht irgendwie gut. Genau, da können wir uns alle nochmal eine Scheibe abschneiden. Oder wir müssen alle in deinen Impro-Kurs, auch wenn wir vielleicht nicht alle vom Trickzeichnen kennen. Aber das klingt spannend.
Ach, wie gesagt, ich glaube, das können wir alle. Das können wir alle. Ja, ja.
Das können wir alle. Mhm. Leute, wir können das. Habt ihr das verstanden? Wir können das alle. Was vielleicht nicht jeder kann, oder doch, vielleicht jeder kann, aber was vielleicht noch nicht jeder ist. Ich versuche gerade eine ganz charmante Überleitung zur nächsten Frage zu kreieren. Du lebst seit über 10 Jahren vegan. Ja. Wie kam es dazu?
Das hat auch im Dienst angefangen, ne? Also ich habe das letzte Mal Fleisch und Fisch gegessen vor 27 Jahren oder so. Ne? Also ich lebe schon sehr, sehr lange vegetarisch. Das heißt, natürlich war dieses Tierschutzthema für mich schon immer präsent. Also ich bin aus ethischen Gründen, habe ich aufgehört, Tiere zu essen und habe dann aber noch nicht so darüber nachgedacht, dass konsequenterweise ich vielleicht, dass auch in tierischen Produkten, dass da auch Tierleid dahinter steckt. So weit war ich damals noch nicht. War das eigentlich so ein rationaler, aber auch so ein emotionaler Prozess. Also der rationale Prozess war, dass ich mit sehr vielen WissenschaftlerInnen gesprochen habe im Zuge der Xenius-Sendung. Und jetzt rede ich noch von der Anfangszeit, ne, als wir angefangen haben mit Xenius. Und damals bin ich erst so richtig bewusst gemacht worden auf diese großen Herausforderungen der damaligen und heutigen Zeit. Ne? Ressourcenknappheit und Alterspyramide und natürlich die Klimakrise, die war auch schon 2008 ein Thema. Artenschwund, Wasserverschwendung und also you name it. Mir ist dann aufgefallen, dass diese ExpertInnen dann immer ganz oft, wenn die Kamera nicht lief, gesagt haben, man könnte, also so ein ganz einfacher Weg, um das zu lösen, wäre einfach, wenn wir weniger Fleisch essen würden oder weniger tierische Produkte oder am besten, wenn wir es gar nicht mehr konsumieren würden, denn eigentlich ist die Tierhaltung ein Riesenemittent. Und das war jetzt so dieser rationale Weg. Da habe ich dann also mich auch ein bisschen in das Thema eingelesen. Und das ist ja immer interessant, ne? Je mehr du weißt, desto eher übernimmst du dann auch Verantwortung. So wie du das am Anfang bei meiner Intro auch so schön gesagt hast, ne? Wenn man Verantwortung für etwas übernimmt. Das heißt, du kannst es ja nicht mehr unwissend machen. Das heißt, du kannst es entweder so weiterleben wie vorher, du hast die ganze Zeit Schuldgefühle und musst das dann irgendwie anders kompensieren, ne? Das ist ja auch ein Weg, ne? Oder du ziehst deine Konsequenzen, sofern du dazu in der Lage bist, ne? Nicht immer geht das. Aber in meinem Fall ist es einfach für mich gewesen. Also ich sehe mich in der Lage dazu, meine Ernährung umzustellen und meine Lebensweise. Und und ein emotionaler Moment, das war dann mehr wie so ein Schlüsselerlebnis. Wir haben natürlich auch im Zuge von Xenius viele Bauernhöfe gesehen. Und interessant ist ja immer, dass man ja gerne, also beim Fernsehen möchte man ja immer schöne Bilder zeigen und natürlich möchte man auch lieber den netten Leuten eine Plattform bieten. Also bei Xenius haben wir immer sehr darauf geachtet, dass wir auch zum Beispiel, also wir haben schon damals sehr darauf geachtet, dass wir viele Expertinnen auch vor der, auf dem Bildschirm haben und dass es also möglichst divers ist. Da haben wir schon sehr früh drauf geachtet. Und wir wollten auch eher jetzt den netten, nachhaltig wirtschaftenden Bauern und Bäuerinnen eine Plattform bieten, als der herkömmlichen Tiernahrungsproduktion. Umgekehrt in eine herkömmliche, an eine herkömmliche Adresse kommst du ja auch gar nicht mit deinem Drehteam. Also nicht umsonst will ja so ein Hühner-KZ-Inhaber nicht bei sich drehen lassen, weil er genau weiß, was die Bilder mit den Zuschauenden dann machen. Also sprich, wir haben dann eigentlich immer nur diese 1% Wahrheit gezeigt. Ne? Die schönen Biobauernhöfe irgendwo in Bayern. Und dann konnten wir uns alle so zurücklehnen in dieser Gewissheit. Ach ja, ja klar, natürlich. Ich esse ja auch immer nur das Fleisch beim Metzger meines Vertrauens und auch immer nur Bio. Das ist aber nur die halbe Wahrheit natürlich. Ne? Denn ich frage mich, okay, wo sind denn die 99%, die herkömmlich konventionell hergestelltes Essen? Naja, und dann waren wir einmal auch bei einem, in einer, nennt sich dann wohl Legebatterie. Das waren freilaufende Hühner. Ja. Also das war das Siegel, freilaufende Hühner. Das heißt, das sind ja so die Mittelguten, ne? Also das ist ja irgendwie es gibt ja diese Kategorisierung bei Eiern und es gibt irgendwie Bio und danach kommt freilaufend, ne? Mhm. Und das heißt so vom Siegel her, ne, waren das schon die Guten. Und auf dieser Verpackung siehst du dann auch so einen lächelnden Bauern mit seiner Familie auf einer Wiese sitzen und um ihn herum so einzeln verteilt so 2-3 glückliche Hühner. So, und dann gehen wir dann an diesen Drehort und es ist eine lärmende, stinkende Halle mit 10.000 Hühnern. Also die Luft war geschwängert von Ammoniak und Staub. Also die Hälfte des Teams war hinterher nach diesem Dreh auch krank. Und ich weiß auch noch, wie ich den Bauern noch fragte, so, hier werden die Hühner Eier gelegt, warum haben die hier so kleine so Nischen? Ja, damit die sich mehr wohlfühlen können beim Eierlegen, denn ansonsten zerhacken die anderen Hühner denen das. Also die zerhacken sich gegenseitig. Das liegt so in der Natur der Hühner. So hat er mir das da erklärt.
Wohl kaum,
oder? Und da ist mir erstmal so diese Verlogenheit so klar geworden, ne? Denn und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich.
Ja, die zerhacken sich, weil wie sie so halten,
genau.
Wahrscheinlich. Also,
ne, die machen das aus Stress.
Ja, das sind ja keine.
Die machen das aus Stress, genauso krass, wie Menschen sich gegenseitig auch die Augen auskratzen, wenn sie gestresst sind, ne? Also in Enge und Todesangst. Also Hühner sind eigentlich sehr soziale Wesen, die brauchen eigentlich so ganz kleine Verbünde. Also das stresst die total, wenn die da zu Zehntausenden auf einem Raum sind. Ne?
Ach, die Lautstärke.
Wahnsinn. Ich meine, man muss fairerweise sagen, freilaufend, die konnten theoretisch raus. Ne? Es war aber halt Winter. Ne? Die waren halt alle drin. Mhm. Und also.
Das ist ja auch krass, ja. Ja. Und dann wahrscheinlich auch eine Frage, die du eventuell auch ganz oft schon zu hören bekommen hast, aber hast du auch schon mal gesündigt? Ich denke, das ist auch bezogen auf diese Ernährung.
Ja.
Also isst du auch mal ein Sonntagsei oder was gibt's noch, die berühmten Schlagsahne zum Kuchen, you name it.
Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich Fisch und Fleisch und sowas, das habe ich jetzt tatsächlich seit 27 Jahren nicht mehr angerührt. Also das käme mir echt nicht über die Lippen. Also das wäre für mich nicht denkbar, weil das für mich einfach so eine ethische Barriere darstellt. Das nein, da bin ich ganz konsequent. Und ansonsten versuche ich das auch konsequent durchzuziehen. Aber ich weiß, dass das gar nicht geht. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man das weiß, damit man sich selbst da auch gar nicht unter Druck setzt. Denn erstmal diese Vokabel sündigen, ne? Das ist ja,
schlimm.
Oder?
Oh, böse.
Ja, du hast es natürlich mit dem Augenzwinkern gesagt, ne? Das ist ja, das ist ja keine Religion. Ne? Das gibt ja keinen Gott, der mich dafür bestraft, wenn ich sündige, sondern das ist einfach eine Maßgabe, die ich mir selbst setze. Und ich habe da auch im Vertrag mit mir selbst auch Kleingedrucktes. Also da steht zum Beispiel drin, wenn ich irgendwie, ehrlich gesagt, betrunken auf einer Party bin und vor mir steht eine Käseplatte und da will jemand gerade diese Käseplatte wegwerfen, weil, weiß ich auch nicht warum, weil dieser Mensch irgendwie kein Problem damit hat, Lebensmittel wegzuwerfen, dann sage ich natürlich, halt, ich kümmere mich drum. Oder ich sorge dafür, dass es noch gegessen wird zumindest und ich helfe sehr gerne mit dabei. Also ich habe durchaus auch meine schwachen Momente, aber ich würde es nicht dafür unbedingt, sagen wir so, das würde es nicht gezielt machen, ich würde es nicht Geld ausgeben oder sowas dafür, ich würde keinen Kaufanreiz setzen. Es hat ja auch eine Signalwirkung. Also gerade wenn man, wie ich jetzt so halbwegs in der Öffentlichkeit steht, dann muss es auch schon konsequent durchziehen, denn ansonsten verwirrst du die Leute. Wenn ich jetzt mit Lederschuhen durch die Gegend laufe, dann denken die Leute, ja was denn jetzt? Ne? Also deswegen bin ich schon konsequent, aber ich weiß, dass ich nicht 100% konsequent sein kann, denn das reicht ja schon, dass ich irgendwo auf einer Autobahnraststätte mir die Hände wasche, dann weiß ich doch nicht, ob in der Seife jetzt Tierabfälle mitverarbeitet worden sind oder nicht. Ne? Wasche ich mir deswegen jetzt nicht die Seife, nicht die Hände? Da muss man dann schon abwägen. Ne?
Ja, das ist halt so schwierig. Oder gibt man niemandem mehr die Hand jetzt im Winter, weil der Lederhandschuhe
ja,
trägt?
Eben,
und so.
Das kann nein,
man
ja um Gottes Willen.
Auch abhängig. Aber ich finde, das ist trotzdem wichtig, da zu differenzieren, um zu sagen, irgendwie, gut, also Ernährung, da kann man sehr konsequent bleiben. Und außerdem muss das ja jeder für sich entscheiden. Also man kann ja da auch jetzt nicht Veganer gegen Veganer
das
ausspielen.
Das fände ich
oder?
Auch das völlig ja auch bescheuert. Falsch. Also das ja, ist auch ja völlig... damit tut sich auch die Szene keinen Gefallen, wenn die sich da jetzt so gegenseitig beweisen will, wer ist jetzt Veganer als der andere, sondern eher sollte man einfach, sagen wir so, zeigen, dass es geht und dass jeder da seinen eigenen Weg findet. Ja. Also ich betone ja deswegen auch so, das ist mein Weg. Es gibt andere Dinge, da würde ich gerne viel vorbildlicher leben und das tue ich nicht. Ne? Also zum Beispiel reise ich sehr viel und sehr gerne und da versuche ich zwar auch Flüge zu vermeiden, aber das kann ich auch nicht immer durchziehen. Ne? Also beziehungsweise ich will jetzt auch nicht mich hier in Berlin einigeln. Da muss jeder einfach so den Weg finden, den er gehen kann oder sie gehen kann.
Ja, sonst müsstest du ja das Surfen.
Ja, das wäre schrecklich.
Gar keine so gute Idee. Und außerdem, weiß nicht, war das vielleicht auch ein Grund, hast du Hashtag Überleitung, das Stand-up-Comedy aufgegeben, weil du nicht mehr so oft nach Kanada reisen willst. Weil, warum frage ich das? Du hast tatsächlich mal in Kanada Stand-up-Comedy-Shows gegeben. Ich glaube unter dem Titel, und du merkst es, ich bin gut vorbereitet, The German, glaube ich, oder?
Hast du diesen einen Internetbeitrag gefunden?
Ich habe alles von links auf rechts gedreht und das war jetzt nicht politisch, sondern habe wirklich gekramt. Und genau, also du hast wirklich auch ganz abgefahrene und ich glaube auch schlimme Erfahrungen gemacht als Stand-Up-Comedian in Kanada. Erzähl
ja,
mal.
Ja, das ist echt lange her. Ne? Das war noch in Studienzeiten und ich bin tatsächlich damals da habe ich halt noch Trickfilm studiert in Ludwigsburg und ich hatte ein Auslandssemester in Kanada eingelegt, um so Praktika in Kanada, also in Vancouver zu machen. Dazu muss man wissen, dass tatsächlich damals wie heute Kanada auch recht weit vorne ist im Trickfilmbereich. Und was ich damals noch nicht wusste, Kanada war und ist auch recht weit vorne im Bereich so Stand-up und Impro. Und damals, also jetzt reisen wir wirklich weit in der Zeit zurück. Das war, das merkt man erstmal, wie alt ich bin. Das war 2001, ne? Und damals, also ich kam da aus Ludwigsburg, ne, aus Klein Ludwigsburg, vorher in Unna aufgewachsen, ne? Also noch nicht so viel von der großen weiten Welt gesehen. Und dann komme ich da in Vancouver an und mach schön brav mein Trickfilmpraktikum und abends lande ich dann in so einer Stand-Up-Comedy-Kneipe. Und für mich war dieses ganze Genre neu. Ne? Das ist irgendwie lustig. Ne? Heute gibt es das ja überall. Und damals, das war echt, das kannte man in Deutschland noch nicht. Also da gab es, glaube ich, den Quatsch-Comedy-Club im Fernsehen. Und ansonsten kannte man Kabarett, also politisches Kabarett oder so Varieté-Theater, aber halt nicht so dieses Bam, 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 in your face, Open Comedy Mic und also so dieses schnelle Abfeuern von Gags. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann das zweite Mal schon mit meiner Kamera da saß. Das dritte Mal habe ich dann Interviews gemacht mit den Comedians und das vierte Mal stand ich selbst auf der Bühne. Weil die Comedians sagten, ey, du fragst uns immer, was ist der Sinn, was ist die Definition von Humor und wie ist man witzig und wie geht das? Mach's doch einfach selbst. Und und dann war ich halt Sir Sherman und habe dann schon meine erste richtige, also wichtige Lektion gelernt. Was ist überhaupt lustig oder wie erkennt man überhaupt so das Lustige in der Welt um sich rum? Indem du eine distanzierte Perspektive einnimmst. Und die hatte ich ja automatisch, denn ich kam aus Deutschland da angereist. Für mich war alles neu und fremd. Und ich habe diesen fremden Blick da auf die Bühne mitgenommen, als die Deutsche, dann auch noch eine Frau, die jetzt da auf einmal Witze erzählen will darüber, was sie jetzt da gerade so alles um sich rum beobachtet. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ja heute viele Comedians ja auch so eine Perspektive haben, ne? Also und als ich dann hinterher, also nach Abschluss des Filmstudiums dann nach Berlin gezogen bin, da habe ich tatsächlich noch diese Idee gehabt, so, ich mache jetzt englischsprachige Comedy hier in Berlin, denn Achtung, die gibt's ja noch gar nicht. Das gab es nämlich da wirklich noch nicht. Das war noch so neu. Ich habe damals noch, das war so 2004, glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich noch so eine Anzeige in einer Zeitung aufgegeben. Also richtig oldschool, so in der City oder so. So.
Gott, ich glaube, wir müssen den JungzuhörerInnen noch erklären, was ist eine Anzeige in einer Zeitung?
Das ist auf diesem zweidimensionalen weißen
Schuh. Oh, wir haben alle verloren, wir haben alle ZuhörerInnen verloren gerade. Nein. Ach krass, ja, genau. Stimmt, ja, und jetzt gibt's das.
Und ich kann damit jetzt so voller Stolz behaupten, dass ich damals dabei war, als das hier entstand. Denn ich hatte hier noch auf meinem Wohnzimmerteppich, habe ich hier so ein paar Expats um mich rumgeschart. Also ich war so die einzige Quotendeutsche, ne, um mich rum, dann halt so Engländer, Amis, Australierinnen und so weiter. Mhm. Und wir haben tatsächlich Impro-Comedy gemacht. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, so Stand-up ist ja ganz cool, aber eigentlich mag ich mehr Impro-Theater, so den Mannschaftssport, das zusammen etwas, zusammen etwas zu entwickeln. Voll. Und dann irgendwann stellte ich fest, dass so ein paar Straßen weiter ein amerikanischer Schauspieler das Gleiche vorhatte. Und dann haben wir uns zusammengetan. Und das Interessante ist, dass es diese Impro-Comedy-Gruppe von damals, die gibt es streng genommen heute noch, die heißt jetzt nur anders oder die hat so eine kleine Genese durchlaufen mit unterschiedlichen Namen. Und diese ganzen Leute, mit denen ich damals da zusammen gespielt habe, die haben eigentlich dann mit auch die englische Impro-Comedy-Landschaft aufgebaut. Und jetzt mittlerweile ist die ja so riesig geworden, ne? Also jetzt gibt es ja
wirklich riesig,
Wahnsinn,
ja?
Ne, was
ja
da seitdem passiert ist. Ne?
Ja. Ja, ja, ja. Mein Gott. Und liebe ZuhörerInnen, der Kollege war Jimmy Fallon. So schließt sich der Kreis. So.
Das wäre geil,
das wäre ja lustig, wenn das, genau, einfach mal so im Raum, so, weißt du, wir müssen genau die Flaute von dem Wort Anzeige wieder jetzt rausholen. Genau, das war Jimmy Fallon.
Nein. Ja, genau. Oh, weia. Es tut mir leid. Ey. Wir kommen gleich wieder in die Ist-Zeit, in die Jetzt-Zeit.
Nein, alles gut. Genau. Hast du noch Ambitionen? Also würdest du vielleicht nicht mit einer kurzen Vorbereitungszeit. Ich meine, Impro-Comedy verstehe ich, aber jetzt könntest du ein Out of the Blue gefragt, so ein kleines Programm schreiben, so 10 Minuten. Wenn du sagst, kannst du Anfang Januar in Monkey Room in der Dunkerstraße, liebe Grüße.
Sagen wir so, ich glaube, an Themen wird es mir nicht mangeln. Und ich habe da mal eine Sendung drüber gemacht, Satz. Ich glaube tatsächlich, also Stichwort eine distanzierte Perspektive, so ein bisschen auch aus der Minderheit heraus, wäre für mich heute tatsächlich der Veganismus. Ne? Also ich könnte aus dieser Perspektive könnte ich einiges erzählen. Und das ist natürlich auch ein.
Schreiben wir mal was zusammen. Ich habe gleich
echt?
Ein paar Ideen.
Ja, Siehste? Ja, ich muss mich nur mal echt auf den Hosenboden setzen. Also ich muss das halt echt einfach machen. Beziehungsweise.
Ja, das muss man wirklich machen.
Beziehungsweise,
ja, das muss man schreiben. Das
beziehungsweise genau, also was ich immer sehr hilfreich finde, ist, wenn dann halt wirklich auch einer sagt, so hier, ich will das auch sehen, ne? Also dann und dann ist irgendwie so ein Anlass oder ne?
Das meinte ich, wenn man sagt, jetzt mach das mal bis Mitte Januar, weil
genau,
da ist irgendwas
genau.
Sonst. Von alleine macht man es nicht, sondern.
Da muss ich leider sagen.
Unter Druck arbeitet
man
nicht
so. Ich bin zwar Rampensau, aber so sehr Rampensau dann doch wieder nicht, dass ich das Bedürfnis habe. So, ich muss da jetzt gehört werden. Aber wenn jemand sagt, du, ich würde es gern hören, weil, Punkt, 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 dann schon eher, ne?
Mach mal.
Genau.
Genau, okay. Oder vielleicht mal so ein Surf-Comedy-Programm. Da hast du wahrscheinlich auch.
Ja, 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 voll, voll.
Aber ich meine, da können wir eine ganze Tour, eine Welttour machen.
Das ist ja eben, und das ist ja auch so ein.
Echt? Das machen wir, also genau. Liebe Regieproduzenten, könnt ihr mithören. Ja, genau. Wir machen nämlich in jeder Stadt, da wo du die Surferinnen auch rekrutiert hast, sag ich mal, da führen wir das dann auf.
Oh ja.
So, das ist
und
jetzt geritzt.
Ja, genau, finde ich auch. Und Comedy, du kannst mit Humor kannst ja alles transportieren, ne? Also wortwörtlich, ne? Also auch unbequeme Themen.
Mit Comedy und Satire, genau, kannst du auch richtig
kritisch
und
unbequem genau,
sein. Ja,
genau.
Das ist wollte ich nicht gerade sagen. Ja. Aber dennoch ist der gemütliche Teil für dich vorbei, weil das waren ja deine Fragen, die du kanntest und wir haben jetzt trotzdem ganz viel über dich erfahren. Aber ich versuche jetzt nochmal mehr aus dir herauszukitzeln mit meinen Fragen. Du hast mal gesagt, Surfen ist auch eine Freiheitsbewegung oder kann auch eine Freiheitsbewegung sein. Und dein Buchtitel ist natürlich auch dementsprechend angepasst und übertragbar ins Leben oder auf das Leben auf dem Land. Meine Frage, und ich weiß gar nicht, ob sie einfach ist, egal. Stecken denn deiner Meinung nach in der Natur vielleicht auch die Antworten bezüglich Gleichheit und Diversität? Weil ich fand es immer so beeindruckend, wie du von dieser Naturgewalt natürlich gesprochen hast, wenn so das Wasser kommt und du musst natürlich Mut haben und die Welle nehmen. Aber das kann man ja wirklich, das kann man ja als Metapher, das kann man wirklich auf alles beziehen, dieses Surfen, Wellenreiten und auch gerade sich nicht gegen Männer stellen, aber halt sich den Platz da zurückerobern. Und wenn du das so aus so einem Natursport beziehst, stecken vielleicht alle Antworten für uns in der Natur. Oh, sehr philosophisch.
Ja, mag ich auch total. Und ich finde es toll, dass du gleich die Natur ansprichst, denn die finde ich enorm wichtig, denn das Meer ist ja da wie dein Sparringspartner, ne? Ja, also ich finde, du kannst von der Natur total viel lernen, und zwar positiv wie negativ, ne? Also erstmal ist ja die Natur völlig wertfrei. Ja. Also der Natur ist es ja völlig egal, ne? Ob du Männlein bist oder Weiblein oder sonst wie dich siehst. Vor der Natur sind wir ja alle gleich. Das finde ich schon mal super schön. Wie du das Meer deutest, ne? Also beziehungsweise wie das Meer auf dich wirkt, das ist ja auch ein Spiegel deiner eigenen Verfassung. Ne? Wellen per se sind ja nicht aggressiv, sondern es ist eher so, was machen die Wellen mit dir? Ne? Also kannst du damit umgehen oder sind die einfach eine Nummer zu groß für dich? Das ist ja auch völlig in Ordnung, beziehungsweise ist das sogar gut, wenn du in der Lage bist, das realistisch einzuschätzen. Ne? Denn die meisten Menschen, die ertrinken ja im Meer zum Beispiel, weil sie ihre eigenen Fähigkeiten nicht richtig einschätzen, ne? Weil sie einfach das nicht gewohnt sind, im Meer mit Strömungen zu schwimmen oder längere, oder weil sie nicht die Distanzen nicht gut einschätzen können und so weiter. Also das lernst du natürlich, dass du auch deine eigenen Grenzen besser kennst beim Surfen. Und viele SurferInnen sagen ja auch von sich, Surfing makes you humble. Ne? Also Surfen macht dich irgendwie demütig. Ja. Demütig klingt jetzt im Deutschen natürlich sehr bedeutsam, aber von der Idee her ist es wirklich schön, denn du, es macht dich halt bescheiden. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist eine total schöne Erkenntnis, ne? Dass du ja wirklich nur so ein kleines Staubkorn in nichts bist da draußen. Also daran erinnert dich das Meer ja wirklich mit Nachdruck. Und umgekehrt, so Stichwort Frauenpower und Diversität, du bist natürlich stärker da draußen in der Gemeinschaft, ist ja klar. Ne? Wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man sich gegenseitig anfeuert oder auch gegenseitig warnt oder aufeinander Acht gibt, ne? Dann kann man natürlich viel mehr erreichen beim Surfen, wie auch in allen anderen Situationen.
Ich finde das eigentlich auch so ein schönes Bild, weil du sagst, Wellen sind per se ja nicht gefährlich. Sie werden ja erst gefährlich, wenn du drauf bist und dich verletzen kannst. Ne? Das ist eigentlich, kann man ja auch so viele projizieren. Ja, und ich fand das einfach.
Genau, denn es ist ja wie so ein Habitat, ne? Genau. Ein Habitat, das du für dich eroberst, beziehungsweise eroberst, klingt das auch wieder so sehr kolonialistisch, also ein Habitat, in das du eindringst, das aber eigentlich gar nicht deins ist. Das heißt, du musst auch schon ein bisschen anerkennen, okay, du bist hier zu Gast, ne? Das ist das Habitat der Meeresbewohner, das ist ein eigener Kosmos mit eigenen Gesetzen. Ja. Und und das gilt es natürlich zu respektieren. Ja.
Und Angst vielleicht hindert dich. Und ich glaube, das Scheitern wird einem ja in 0,2 Sekunden bewusst, weil entweder schaffst du es oder du schaffst es halt nicht. Und dann sehen alle, dass du es nicht schaffst und du merkst, dass du es nicht schaffst, weil du halt vom Brett fliegst. Ne? Das ist, glaube ich, so unmittelbar vielleicht auch. Das ist toll.
Ja, ja, total. Ja. Du kriegst total sofort die Quittung. Und es ist auch völlig okay. Du fliegst vom Brett und du fällst aber meistens weich, denn du fällst ins Wasser. Also nur wenn du Pech hast, fällst du jetzt auf irgendwelche Felsen oder Korallen. Ja. Oder auf andere Surfer. Es kommt tatsächlich recht häufig vor, letzteres. Und dann stehst du aber wieder auf, ne? Und machst weiter. Also immer wieder, fängst immer wieder von vorne an. Ja. Also das ist auch so eine Erkenntnis. Ne? Du musst immer wieder aufs immer Neue drauf, da anfangen. Immer wieder.
Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Tennis. Ich spiele ein bisschen besser Tennis, als dass ich surfe. Aber Gefühl, wenn man mal so eine halbe Saison nicht gespielt hat, dann fühlt man sich die ersten paar Stunden wie beim ersten Mal. Das ist wirklich schrecklich. Ich hatte erst zwei Surfkurse tatsächlich. Mir ist auch letztens einer auf den Kopf gefallen. Nicht ganz so schlimm, aber mein Trainer hat gesagt, und da musste ich erst schmunzeln, fall doch flach. Und ich dachte mir so, okay, fall doch flach ins Wasser, weil er meinte, genau, ne, bleib dann flach, weil das war dann nicht mehr so tief dort. Und er meinte, fall doch einfach flach. Aber es kam so, als ob er mir gerade sagt, irgendwie, na, 1 + 1 = 2. Ich so, ach ja, okay, verstehe.
Ja, vielen Dank, ne, als ob ich in dem Moment, wenn ich falle, jetzt mich darauf konzentriere, Achtung, jetzt flach fallen, bitte. Also das ist so, aber das ist echt, dann denkt man auch so, vielen Dank für diesen echt hilfreichen.
Von Selbstverständlichkeit und so, ich meine, er war lustig. Aber so leicht, so arrogant von wegen, fall doch flach. So, ja, so, oh Gott. Ja.
Okay. Surflehrer. Ja, geil. Wobei, ich meine, du lernst das wirklich, ne?
Ja.
Also, das ist so wie beim Judo. Du lernst dann ja auch, dich so abzurollen und so. Und du denkst aber auch immer erst so, hä? Also, es ist ja so, wie wenn du vom Fahrrad fällst. Dann in dem Moment machst du ja auch nicht so, Moment. Ja. Aber das ist das Erste, was du ja auch beim Surfkurs lernst, ne? Dass du dann, immer wenn du ins Wasser fällst, dass du, dass du dann ja auch unter Wasser, dass du dann, wenn du wieder hochkommst, dein Gesicht und deinen Hinterkopf schützt mit den Armen, ne? Ja. Aber das musst du automatisieren, ne? Ja. Das musst du echt üben, bis du das drin hast.
Und da hilft das manchmal, wenn man was auf die Mütze bekommt, weil dann weiß man, deswegen. Weißt du, das ist ja manchmal so.
Ja, genau.
Ich bin
Aber sag mal, beim Tennis, beim Tennis, weil du das gerade angesprochen hast, ne, das ist ja ein sehr kompetitiver Sport, ne, ist ja auch ein Einzelkämpfersport. Wie gehst du damit um? Also möchtest du dann, wenn du Tennis spielst, hast du dann immer so im Hinterkopf das Ziel, ich möchte jetzt gut abschneiden oder bestenfalls gewinnen?
Also, ich bin im normalen Leben und in anderen Spielen tatsächlich null kompetitiv. Und das habe ich auch immer so gemerkt. Mhm. Ich gucke zum Beispiel auch, es hat jetzt nichts mit dieser WM zu tun, aber so gar kein Fußball. Ich bin nicht so der Fußballtyp und ich konnte es immer nicht verstehen, wenn einige so mitbrüllen und mitschreien. Ich denke mir, das ist sehr furchtbar. Ich ertappe mich aber selbst, wenn ich selbst Tennis gucke, ich bin auch besser im Tennis gucken als im Tennis spielen, kann ich dann aber auch so mitgehen, aber so voller Leidenschaft eher. Ich kann beides. Ich möchte manchmal, wenn ich merke, der andere ist entweder zu gut oder noch nicht so gut, sage ich, lass uns miteinander spielen. Da mag es einfach nur so Bälle bis 100 zählen. Einfach komm, lass uns zusammenspielen. Aber ich kann auch ganz gut, dann möchte ich auch schon ordentliche Punkte machen. So. Und wenn du denn, also du musst halt gefühlt jeden Tag, ich habe immer ab und zu manchmal in den Sommerferien gab es immer Surfcamps, genau, Tenniscamps, sommerabends und yeah. Da haben wir halt auch so in Gruppen gespielt und so Klassen gemacht und mit Aufwärmen und jetzt schlagen wir mal auf und wollen den Eimer treffen, das fand ich immer so albern, aber du musst wirklich immer den Aufschlag, deine Vorderhand, deine Rückhand, du musst es immer halt trainieren und üben, weil sonst das ja, also was nicht automatisch in deine Bewegungen mit eingeht, das verlernst du, glaube ich, nach ein paar Wochen und dann ist es vorbei und dann wirst du, glaube ich, sehr schnell schlechter. Aber es fühlt sich aber cool an, wenn du das, wenn du halt einen ordentlichen Punkt machst und so, das ist schon cool, ja.
Ja, du scheinst also auch Tennis auf einem hohen Niveau zu spielen.
Nein.
Also 100 Schläge und auf irgendwelche
Eimer
schießen, also das stelle ich mir schon relativ anspruchsvoll vor.
Ja, aber das lernt man, weil du kannst ja nur diesen ersten Punkt machen, wenn du einen Aufschlag hast, wenn du in dem diagonalen kleinen Feld, im Einzelspielfeld halt triffst und das ist erstmal nicht so leicht zu treffen und das muss man dann halt lernen. Das lernt man, indem man zum Beispiel einen Eimer trifft. So. Und du spielst ja manchmal von links und von rechts an und so weiter und so fort. Also ich will jetzt hier nicht Tennis erklären, weil ich kann auch noch nicht alles so gut erklären. Aber wenn man miteinander spielt, finde ich es einfach schön, weil ich finde, also ich bin ja, ich finde dieses Geräusch, wenn ein Ball auf einen Tennisschläger trifft, ist eines der schönsten Geräusche, finde ich. Dieses, das ist so toll.
Ja, das ist witzig, ne, dass man so Assoziationen
total
mit etwas, was man mag, so wie ich den Duft von Pferdestellen mag und natürlich auch das Geräusch von einem Brett auf einer Wasseroberfläche.
Ja. Pferdehufen auf einer Straße sind auch toll, oder?
Toll, dieses, tolles Geräusch.
Ja, genau. Ja. So, Gott, dass ich mal so über Tennis reden kann.
Aber du magst beides gern, das ist ja schön. Also du magst das Miteinander und Gegeneinander spielen.
Ja.
Das ist schön, genau. Schön, wenn beides.
Ja, genau. Also beides ist möglich. Du hast diesen Film gemacht, Chicks on Board. Das war vor dem Buch, weil du hast danach dann auch noch ein Buch verfasst. Und da sprichst du natürlich auch über ganz tolle Surferinnen. Nicht SurferInnen, sondern SurferInnen, das möchte ich hier nochmal betonen, ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied. Welche Reaktion über dein Buch von Männern, aber auch von Frauen oder andersrum von Frauen, aber auch von Männern, haben dich am meisten überrascht?
Also mich freut es tatsächlich, wenn Männer dieses Buch lesen und mir dann halt rückmelden, dass sich für sie dann nochmal so eine neue kleine Welt eröffnet habe. Und es freut mich total auch von vielen die Rückmeldung, das bekomme ich von Männern wie Frauen, die sich danach sehr ermutigt gefühlt hätten. Denn das ist natürlich auch das Ziel, was ich mit dem Buch hatte oder habe. Oder dass sie halt so, dass die zum einen so emotional mitgehen mit den Geschichten der Frauen, die ich da beschreibe, wenn sie aber auch sich selbst in dem Buch wiedererkennen und dann motiviert und ermutigt fühlen, jetzt auch mal eigene Wege zu gehen, mit den Konventionen zu brechen, etwas Mutiges, irgendetwas zu wagen, was sie sich vorher nicht getraut hätten. Es sind natürlich auch viele, die selbst surfen, die das Buch lesen. Ich habe kürzlich wieder welche lustigerweise im Line-Up getroffen. Das ist natürlich dann auch cool, ne? Dann gehe ich surfen und dann werde ich angesprochen.
Das ist doch toll.
So, ey, du bist doch die mit Chicks on Boards und ey, dein Buch habe ich bei mir auf dem Nachttisch liegen. Also das ist natürlich schön. Ne?
Ja.
Aber es ist trotzdem ganz wichtig, also es ist schon, sowohl Film als auch Buch sind gemacht für also in erster Linie gemacht für Menschen, die den Sport jetzt nicht ausüben, denn es geht ja um diese übergeordnete Bedeutung. Ne? Es geht ja um Surfen als Metapher für eine Freiheitsbewegung.
Genau, auch nochmal wichtig, ist ja kein Surferbuch von wegen How to Surf oder ich erzähle, das ist ja auch kein, ich erzähle von meinen besten Wellen, sondern eigentlich kann man alles übertragen. Das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Buch. Ja, tatsächlich.
Ja.
Und du hast gerade schon vorhin so ein paar Beispiele genannt, also um jetzt mal bei dem Thema Xenius zu bleiben. Also ich habe berichtet über also Mülltrennung, Klimaschutz, Spargel, Träume, Meditation, whatever. Also
gut, dass du Spargel noch mit aufgezählt Spargel hast, ganz wichtig. Aber allein zwei Sendungen oder drei nur darüber gemacht.
Naja, aber that's the German topic. Vielleicht.
Voll, voll.
Vielleicht
Wissenschaft für sich.
Ja, tatsächlich. Mhm. Genau, also so bezogen auf deine Aussage, ne? Also you name it, zu diesem Thema habe ich schon eine Sendung gemacht. Ich will von dir wissen, auch so noch mal Klammer auf, vielleicht ist die Frage einzigartig, welches Thema oder welche Sache ist dir bis heute vollkommen unklar? Gibt es etwas, wo du sagst, I don't get it?
Haha, auch eine Menge. Ja klar, also ich glaube unsere, also so ehrlich gesagt, so die eine oder andere Sendung zum Thema Physik habe ich bis heute nicht verstanden. Also, das verstehst du, das ist immer ganz lustig, das verstehst du in dem Moment, ne? In dem Moment, wenn man mir das erklärt bei den Gravitationswellen, ne? Oder mit dem, hier mit der Katze, Schrödingers Katze habe ich bis heute nicht verstanden. Also, in dem Moment, wenn man es mir erklärt, dann kann ich dem noch folgen, aber frag mich dann 3 Tage später und ich krieg's nicht mehr zusammen. Und ich muss auch sagen, also wir haben ja leider mit Xenius aufgehört, aber heute stolper ich dauernd über Themen, wo ich denke, ach Mensch, warum haben wir denn das jetzt nicht gemacht? Mhm. Also, das war ja damals wie heute, ist das ja ein total wichtiges Thema. Ja. Oder ein total, also ein Thema, das viel also sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bedarf.
Hm. Du warst ja mit Pia auch wirklich ein Dreamteam, das hat man auch gemerkt. Ich glaube, ihr wart doch so ein Dreamteam schlechthin, ne? Ich glaube, ihr habt euch richtig, also ihr habt euch sehr gut verstanden. Oder
tut es auch immer noch, wir sind doch richtig
immer
gut
noch
befreundet.
Hm, genau, ganz, ganz, ganz toll. Also liebe Grüße unbekannterweise, weil ich konnte euch beiden ja immer zuschauen und zuhören. War das denn noch so, dass ihr die Themen, also konntet ihr die mitbestimmen, auch redaktionell mit aufarbeiten? Oder war das, ihr wart ja glaube ich drei, es war auch unterschiedlich 3 oder 4 Moderatoren, es waren immer 2. Oder wurden die Themen einfach aufgeteilt oder konntet ihr auch sagen, ey, wir haben eine Idee, das ist gerade hier Zeitgeist, das passt jetzt irgendwie gerade zum Thema, können wir das mal machen?
Sowohl als auch. Also, also unter den 3 Moderatorenteams gab es dann immer jeweils eine Redaktion, die die Themen gesammelt und entwickelt und recherchiert und vorbereitet hat. Und das immer in Absprache mit dem Sender, also es waren ja auch 3 Produktionsfirmen, also sehr, 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 sehr viele Menschen, die da hinter den Kulissen sehr gute Arbeit geleistet haben und wir konnten jederzeit Themenvorschläge machen, die dann teilweise auch umgesetzt wurden. Was dann letztendlich umgesetzt wurde, das hatte oft auch noch andere Gründe. Ne? Also was gab es schon oder gibt es vielleicht irgendeinen Anlass nächstes Jahr zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, in dessen Rahmen wir das gerne bringen würden? Oder haben wir schon Material zu dem Thema, das können wir dann gleich mitverwenden? So oder so ist es aber so, dass wir natürlich dann immer noch unsere Sicht auf die Dinge mit einbringen konnten. Ne? Also Pierre zum Beispiel, da bin ich ihm auch sehr dankbar, der hat immer sehr, sehr, sehr dafür gesorgt, dass wir die französischen und auch insgesamt die europäischen Zuschauenden dann nicht aus dem Blick verlieren, ne? Wenn wir jetzt gerade wieder eine Sendung über Spargel machen. Ne?
Mon Dieu!
Mon Dieu! Mon Dieu! Genau, ne? Das heißt, er hat das dann halt auch immer so übersetzt für seine Landsleute und wir wurden ja dann auch immer europäischer. Ne? Am Anfang haben wir uns noch als deutsch-französisches Magazin verstanden, dann als europäisches und das heißt also, das war so seine Note und ich habe tatsächlich auch mal sehr diesen Tier- und Umwelt- und Naturschutzgedanken damit reingebracht, also auch mit meiner eigenen Art. Also ich meine, ich habe dann ja auch oft Alternativen gezeigt, ne? Wenn, da haben wir eine Sendung über Butter gemacht, dann habe ich halt pflanzliche Butter hergestellt. Mhm. Ne? Also das haben wir dann halt so auch gemeinsam dann so entwickelt oder vor Ort dann festgestellt, so das sollten wir auch noch irgendwie mit berücksichtigen.
Schön,
ne? Ja.
Wenn man das in der Freiheit hat, und es hat sich immer so leicht angefühlt, also es ist ja nur meine Meinung, aber ich hatte das Gefühl, man hat bei euch geklingelt und zwei Mikrofone in die Hand, macht mal was draus, und ihr habt das so ganz locker und frei auch erzählt. Die anderen Kollegen auch natürlich auch. Und es gibt ja manchmal so Fetzen, die einem aus der Kindheit oder, weiß ich, meine Kindheit, aber so Jugend, was einem so im Kopf bleibt. Und ich kann mich an eine Carambolage-Sendung erinnern, die eben auch ganz, toll ist. Da wurde, glaube ich, erklärt, wo man sagt, irgendwie, erstmal warum? Aber hinterher war es irgendwie cool, wie unterschiedlich Deutsche und Franzosen Blumen gießen. Blumenwasser.
Echt?
Quasi schöpfen oder hinstellen. Das ist das, dass die Deutschen das quasi sammeln und stehen lassen, dass man sagt, so ein bisschen abgestandenes Wasser halt nehmen zum Gießen.
Echt?
Und die Franzosen sehr frisches, kaltes. So. Und dann hat man so überlegt, was ist eigentlich gut, was ist nicht gut und so. Und Carambolage ging, glaube ich, immer nur so 13 Minuten oder so.
Ja.
Und das, daran kann ich mich so dran erinnern, dass sie das auch mit diesen, wieder Bezug zu Dörte, so Trickzeichen, Figuren, dann halt so Gießkannen gemalt haben und wie dann die Deutschen und Franzosen immer mit so ein paar Klischeesymbolen eine Blumenwasser.
Ach, das ist ja verrückt. Moment mal, jetzt muss ich mal, also erste Frage, wie gießt du deine Blumen?
Gar nicht. Nein. Das will ich. Ich habe einen sehr grünen Daumen.
Ich sag, ja, guck mal, man kann es doch hier sehen. Da hinten, ne?
Das ist ein grünes Feuer, denke ich mal. Nein, und zwar, was wollte ich gerade sagen? Achso, die Frage beantworten. Ich sammle tatsächlich Blumenwasser und lasse es auch stehen. Also meine Gießkanne ist meistens immer voll, die ich dann so in einer Woche vergieße.
Das ist ja verrückt. Also dann mache ich das aber eher auf französische Art. Also ich nehme immer kaltes, frisches Wasser. Was ist denn besser? Okay.
Ich glaube, durch irgendwelche Mineralien, glaube ich, war besser, dass man, das muss nicht unbedingt frisch sein. Und ich kenne es aber auch so vom Land, dass man halt dieses Wasser, was man in den Regentonnen gesammelt hat, ja auch natürlich ein bisschen.
Ja gut, Regenwasser.
Gut für, genau, Regenwasser ist eh
Regenwasser,
das Beste.
Regenwasser, das glaube ich natürlich gerne. Ne? Aber wenn du jetzt in der Mietwohnung bist, dann stellst du dann da irgendwo so einen Eimer mit Leitungswasser irgendwo in die Ecke und wartest, bis du dann wieder deine Blumen gießt. Ich verstehe das Prinzip gar nicht.
Ich habe ja mal meine Gießkanne, die halt dann also immer voll ist. Wenn ich die leer gieße, dann fülle ich die gleich wieder auf und warte dann, bis die Blumen wieder gegossen werden müssen.
Ach so, das machst du tatsächlich so. Mhm. Und das ist also auch mit Leitungswasser besser, wenn es steht.
Also Carambolage, wenn ich jetzt seit Jahren wegen euch die Blumen falsch gieße, meine lieben Freunde, dann müssen wir aber noch eine Gegendarstellung aufnehmen.
Wo ist Xenius,
du
wenn man die Sendung
die.
Braucht?
Ne? Genau.
Wir müssen ganz schnell eine Sendung wieder drüber machen. Also das wäre jetzt auch wieder so ein Thema gewesen.
Also ich,
das kann man auch bestimmt sehr hochwissenschaftlich angehen.
Ich brauche dich, ich brauche Pierre, ich brauche eine Windmaschine, ein Catering. Und dann machen wir das Thema nochmal. Genau. Wir drehen in meiner Wohnung.
Ja. Oh ja, das finde ich gut. Ja.
Toll, so, dann haben wir das gleich nochmal. Genau.
Sehr schön, haben wir das. Ja, genau.
Haben wir das auch gemacht, genau. Also, wir haben gerade schon über Metaphern gesprochen und was das eigentlich bedeutet hat, zu surfen in deinem Sinne. Also diese Freiheitsbewegung auch mutig zu sein und Verantwortung zu übernehmen und wie auch immer, dass jeder für sich entscheidet, kann man ja auch so über Erfolg und über Träume sprechen. Das sind ja auch alles Dinge, die jeder unterschiedlich beantwortet. Wann eröffnest du endlich die erste vegane Aperitifbar, liebe Dörte?
Oh!
Und schon an dieser Reaktion kann man, glaube ich, erahnen, dass die Frage nicht von ungefähr kommt. Genau.
Ja,
welcher Traum steckt dahinter?
Ach, herrlich, du hast echt dich gut umgeschaut. Es wird, ich glaube, jetzt wäre tatsächlich ein guter Punkt dafür. Ich muss mich entscheiden, wo am Meer ich gerne leben möchte, zumindest überwintern. Und wenn ich diesen Ort gefunden habe, dann mache ich da eine vegane Aperitivbar auf und du hast dann bei mir immer ein Deckelgut.
Ach Gott, genau. Ja. Ich will anschreiben lassen, genau. Ja, du hast das irgendwo mal erwähnt und dann war so dahinter, das ist kein Scherz. Also das war tatsächlich mal eine ernsthafte Überlegung, das einfach mal zu machen.
Träumst du nie mal so über so Dinge, so von wegen, ach, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt mal ganz was anderes?
Ja.
Oder?
Ja, ich habe mich mal gesehen in den schottischen Highlands irgendwie Schafe kämmen oder so. Weil ich gedacht Schafe kämmen, einfach, weißt du, so ganz stupide, einfach ohne Menschen, einfach alles ohne Menschen.
Oder
einfach so Hunde zu sammeln und die irgendwie, weiß ich nicht, glücklich drücken. Also ich meine, kuscheln.
Genau. Also das ist irgendwie, Also manchmal denke ich so, ne, als ich damals in Kanada war, ne, das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Also ich kam dann noch so mehr aus diesem deutsch-protestantischen, immer so, wir gehen einen Weg ein, wir haben einen lückenlosen Lebenslauf und der ist ganz linear, ne, und geht in eine Richtung. Und in Kanada habe ich zum ersten Mal dann so Menschen getroffen, die irgendwie so ganz verwinkelte Lebensläufe haben. Also die einfach mal mittendrin was ganz anderes gemacht haben, eine ganz neue Herausforderung gesucht haben. Und gut, das hatte ich jetzt, also so ein ganz klein bisschen, also eigentlich ist es ja schon ziemlich verwinkelt bei mir, ne? Oder also es ist auf jeden Fall nicht straight, was ich so alles mache. Aber manchmal denke ich auch so, ja, warum nicht mal alles stehen und liegen lassen und ganz, ganz woanders nochmal neu anfangen, ne? Ja. Aber ich glaube, ich müsste langfristig, obwohl, nee, Moment, eine Aperitifbar ist halbwegs kreativ. Das kann man kreativ machen.
Total. Das, du kreierst weißt du, was wir da noch machen? Ja? Wir bauen da eine kleine, also wir, ich spreche schon in der Wir-Form, aber man macht, genau, ich steige mit ein. Ja, genau, wir machen da eine kleine Bühne, dann können wir da Open-Mic-Sessions machen für Impro-Comedy und Theater.
Now we're talking,
Und so weiter und so fort, oder?
Genau. Dann hast du nämlich gleich noch das Problem mitgelöst, das ich immer oft so habe, wenn ich da mir diese Orte anschaue, wo ich denke so, hier mich niederlassen, das wär's. Aber irgendwann wird mir doch die Kultur fehlen. Ja. Und irgendwer meinte tatsächlich mal zu mir, dann bringen sie doch mit. Ne? Mach du doch da Kultur. So, ja, stimmt, richtig. Die Leute werden es wahrscheinlich dann dankend annehmen. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht Kultur wollen. Ne? Es ist einfach so,
oder? Menschen sind kulturhungrig. Das hat auch die Pandemie gezeigt.
Na klar.
Das bleibt.
Na klar.
Das bleibt auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und was auch, Und was auch bleibt, ist meine letzte Mats-Abfrage. Die ist nämlich bei allen gleich. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Was, liebe Dörte, ist in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
Oh, das ist aber eine schöne Frage.
Oder? Das ist immer wie eine Melodie. Es geht auch so locker von den Lippen.
Du, ich glaube, ich darf mich glücklich schätzen, dass ich gesund bin und dass ich ein auch ein gesundes soziales Netz habe. Also ich bin dankbar für eine verhältnismäßig gute Startposition.
Ja.
Also ist das die Frage, ne, wofür man dankbar ist oder deute ich die gerade falsch?
Nein, nein, total richtig. Also was jetzt gerade gut ist, was gerne noch, also nicht was noch mehr haben willst, sondern was jetzt schon so gut ist, was gerne so bleiben darf oder sich auch gerne
dann
vermehren darf. Ne? Aber das ist das
Freunde, Familie, Gesundheit, das darf gerne so bleiben.
Das ist toll, das ist manchmal. Und deswegen ist die Frage auch so besonders, weil die zielt nicht darauf ab, was man sich wünscht oder was fehlt, sondern was jetzt in diesem Moment halt gut ist. Das holt einen immer noch mal zurück.
Du, und damit schließen wir auch wieder den Kreis zu der allerersten Frage, ne?
Das ist
ein Träumchen, oder?
Ein Xenius-Kreis hier.
Xenial.
Xenial ist es, genau. Mensch, liebe Dörte, das war wirklich mir das allergrößte Fest, habe ich schon offline auch gesagt, dass du heute meine Gästin warst. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte dir auch einzigartige Fragen stellen. Ich hoffe, du hast das Gefühl, dass du auch mal was Neues oder was anderes erzählt hast.
Total.
Von daher geht diese Folge natürlich sehr gerne in die Öffentlichkeit und in die Welt. Und liebe ZuhörerInnen, sagt es Dörte, sagt es mir, wie ihr diese Folge gefunden habt. Ansonsten seid doch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats ab Vollbart nachgefragt. Jede Woche 13.10 Uhr überall, wo es Dörtes Lieblingspodcast gibt.
Oh,
überall.
Ich danke dir, Matze. Das war wie auch ein inneres Blumenpflücken oder noch besser eine Surf-Session.
Blumenpflückchen.
Eine Surf-Session. Danke dir.
Kann ich nur zurückgeben. Bis dann.
Tschüss.
Matz
ab. Halim, halim.
Jo.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Matz ab.